Punkt ein bisschen betonen. Ich lese vor. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten, in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Mir geht es heute um den zweiten Teil dieser Geschichte. Nicht so sehr darum, dass sie die ganze Nacht gefischt haben, dass sie an den Punkt gekommen sind, wo sie keine Kraft mehr hatten, wo sie sich verausgabt hatten und dann letztendlich auf das Wort Jesu hin etwas getan haben und dann ein Wunder erlebt haben. Das war so ein bisschen das Setting hier. Aber was hier interessant ist oder was mich im Moment auch bewegt, ist diese Situation, dieser Moment, wo Petrus sagt: Geh weg von mir, geh weg von mir. Also ein Befehl, ne? Also geh weg von mir. Also er sagt Gott, was er tun soll, ja? Geh weg von mir. Denn er hat das gesehen, er hat ein Wunder erlebt. Und das war eine krasse Begegnung mit Jesus. Das war eine Begegnung, die sein Leben jetzt verändert und verändern wird und verändert hat. Ja? Er weiß noch nicht, was alles auf ihn zukommen wird. Und er sieht Jesus und das erste Gefühl, was er hat, ist: Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Was hast du mit mir zu tun? Du Heiliger, du Mann Gottes, was hast du mit mir zu tun? Geh weg von mir. Geh hinaus. Ich bin ein Sünder. Ich bin dreckig. Ich bin unwürdig. Ich bin schlimm. Ich bin schlecht. Wir können keine Gemeinschaft haben miteinander. Und dieser Moment, ne, wo er das zu Jesus sagt und Jesus ihn anschaut. Und vielleicht mal eine Frage an uns jetzt auch. Wenn wir vor dem Spiegel stehen und uns selbst sehen, was sehen wir denn da eigentlich in dem Spiegel? Kennt ihr das manchmal, dass du vorm Spiegel stehst, schaust in den Spiegel und denkst: Ey, du hast es schon wieder getan. Du hast es wieder nicht kapiert, du hast wieder nicht gelernt und du bist wieder unwürdig. Schon wieder hast du es vermasselt. Wie oft denn noch? Ja, ein Gefühl von: Ich bin es nicht wert. Ja, man sieht einfach, man sieht gar nicht mehr diese Hülle, ja, sondern man sieht in seinen eigenen Augen und dort drinnen entdeckt man eine Dunkelheit, eine Tiefe, eine Sünde, ein Versagen, ein sich selbst verurteilen, an sich selbst richten. So ungefähr vielleicht ging es ja auch dem Petrus, als er mit Jesus redete. Das ist das, was er sah. Doch was sah Jesus in ihm? Das ist das, was mein Herz so bewegt, weil wie oft haben wir mit solchen Gefühlen und Gedanken zu kämpfen, und in diesem Moment schaut Jesus ihn an. Er schaut ihn an. Ich würde wirklich so gerne die Augen von Jesus gesehen haben in diesem Moment. Der Petrus so sieht und das Potenzial in ihm sieht, welches Gott in ihn hineingelegt hat. Er sagte zu ihm: Ja, du hast bis jetzt, in meinen Worten, Fische gefangen, damit du über die Runden kommst, damit du deine Familie durchbringen kannst. Das ist das, was wir alle in der Welt tun. Wir arbeiten, wir verdienen unser Geld, wir hoffen, ein bisschen gutes Leben zu haben auf dieser Erde. Aber jetzt, von jetzt an, wirst du was ganz anderes tun. Etwas, was du in dir noch gar nicht siehst. Du wirst anfangen, ich werde dich ausbilden, ich werde dich dazu machen. Das ist deine Bestimmung. Du wirst ein Fischer werden, der Menschen fischt. Du wirst dich nicht nur versuchen, selbst zu erhalten, sondern du wirst dieses Netz des Himmelreiches auswerfen. Und du wirst Menschen zu Gott nehmen, du wirst sie gefangen nehmen, du wirst ihre Herzen zu Gott führen und bringen, dass sie ewiges Leben haben und bis in alle Ewigkeit nicht verloren sind. In meinen Augen bist du kein kleiner, einfacher Fischer, sondern im Gegenteil, du hast bis jetzt eigentlich nur trainiert und jetzt gebe ich dir die wahre, richtige Aufgabe. Und als Jesus ihn sah, in diesem Moment, er ist ja der allwissende Gott, der weiß, was passiert, der weiß, was kommen wird. Als Jesus diese Worte aussprach, ich werde dich zum Menschenfischer machen, dann hat Jesus auch noch andere Dinge gesehen, die wir oft auch in uns selber sehen. Jesus wusste, dass Petrus eines Tages mit seinen Jüngern streiten wird, wer ist der Größte unter uns? Wer ist von uns der Coolste, der Beste, der Schönste? Er wusste auch in diesem Moment, dass eines Tages Petrus Jesus im Weg stehen wird. Jesus erzählt darüber, dass er am Kreuz sterben muss. Und Petrus nahm ihn beiseite und sagte auch zu ihm, hey, das wird auf keinen Fall passieren. Gott behüte dich. Dann sagte Jesus zu ihm, Satan, geh hinter mich. Denn das, was du gerade sagst, sind menschliche Gedanken, die aber nicht Gottes Gedanken sind. Diese Gedanken kommen vom Teufel. Geh hinter mich. Als er mit Petrus in diesem Moment redete und im Boot stand und ihm in die Augen schaute, wusste auch Jesus, dass eines Tages er selber einen großen Gebetskampf haben wird, kurz vor dem Kreuz. Und dass Petrus, der gesagt hat, ich werde mit dir bis in den Tod gehen, nicht mal seine Augen aufhalten kann, um Jesus im Gebet zu unterstützen. Er wusste auch, dass Petrus einmal durchticken wird, dass er das Himmelreich überhaupt nicht verstanden hat eigentlich. Und dann, als dann die Schriftgelehrten und so weit ankommen, dass er das Schwert rausnimmt und jemand das Ohr abhaut, gewalttätig wird. Jesus wusste, dass es einen Moment geben wird, wo sich die zwei auch in die Augen schauen werden. Und Petrus wird anfangen zu weinen, weil er Jesus verleugnet hat. Das wusste Jesus alles. Er hat es nicht geschafft, bis zum Ende mit Jesus dabei zu sein. Er hat seinen Mund weit aufgerissen, sein Wort gebrochen. Er hatte Schwierigkeiten gehabt mit dem Vergeben. Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Sein Herz war eng, sein Herz war klein. Und am Ende, nachdem er versagt hat, nachdem er es nicht geschafft hat, stand er vor dem Spiegel vielleicht und hat sich gefragt, Menschenfischer soll ich werden? Da hat sich wohl jemand geirrt. Ich weiß nicht, Jesus, was du in mir gesehen hast, aber das, was ich im Spiegel sehe, das ist was ganz anderes. Ich bin nur ein einfacher, kleiner Fischer. Ja, ich habe eine gute Reise mit dir gehabt. Wir sind gerade ein bisschen geflogen, haben eine gute Zeit gehabt und du hast dein Wort auch nicht eingehalten. Du hast das Reich nicht auf diese Erde gebracht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann schaut er in den Spiegel und sieht einfach nur diesen kleinen Versager. Diesen Menschen, der Jesus verleugnet hat. Den Menschen, der sein Wort nicht halten konnte. Der Mensch, der nicht unterstützen konnte im richtigen Moment. Der Mensch, der egoistisch war, der Größte sein wollte. Das ist das, was er sieht. Doch Jesus in dem Moment, als sie im Boot stehen, weiß das alles. Und er sagt nicht zu ihm, Petrus, du wirst eines Tages ein großer Versager sein. Du wirst mich verleugnen. Du wirst mich verraten. Du wirst dein Wort nicht einhalten können. Jesus sieht das nicht, sondern Jesus sieht in ihm das Potenzial, welches Gott in ihn hineingelegt hat. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Wenn du jetzt die Netze fallen lässt, wenn du jetzt mir nachfolgst und mit mir gehst, dann wirst du zum Menschenfischer werden. Ja, manchmal hat man eine gute Zeit, geistige Zeit. Dann schaust du in den Spiegel und du siehst in dir das Potenzial. Manchmal erkennst du selber. Und dann gibt es aber Zeiten, wo du wieder verhauen hast und verhauen hast und verhauen hast. Und du schaust in den Spiegel und denkst, oh meine Güte, werde ich jemals ans Ziel kommen? Wirklich, Herr, gebe mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich weiß, ich habe mit meinen Kindern, besonders mit den Kleinen, immer wieder Schwierigkeiten. Natürlich, normal, ne? Wer hat sie nicht, wenn man 5 Kinder hat und die sind klein und die denken ja nicht wie ein Erwachsener. Und wir Erwachsene fordern eigentlich, dass sie genauso werden wie wir, dass sie genauso mitdenken und anpacken und aufräumen. Und dann passieren Dinge wie sowas wie zum Beispiel, du bist auf der Toilette oder gehst dahin zur Toilette und plötzlich siehst du Eierschalen neben der Toilette. Ja, und du fragst dich, was ist da passiert? Wie kommen Eierschalen neben das Klo? Ja? Und dann rufst du die alle heran, sagst, wer war das? Weil du willst ja ein bisschen, ne, dass ein bisschen Ordnung gelernt wird, erziehen und so weiter. Keiner war's. Wir müssen ein Huhn haben zu Hause, welches ein Ei gelegt hat, aber halt neben, ne, die Schüssel, statt da reinzulegen. Und dann geht's weiter. Dann haben wir Dinge wie Eis essen. Können wir, Daddy, können wir ein Eis haben? Ja, könnt ihr haben. Ja, aber werft dann die Packung und das Schäbchen bitte in den Müll. Du gehst raus, ja, es liegt auf dem Boden. Ich habe meine Befriedigung bekommen und wird auf den Boden geschmissen. Du wirst manchmal als Elternteil verrückt. Und dann haben sie es gelernt, plötzlich merkst du, diese Packung und der Stiel ist im Mülleimer. Und dann läufst du wieder draußen rum und denkst du, ist das eine Knoppers-Packung hier? Und denkst du wirklich, muss ich alle Süßigkeiten durchgehen und für alles mal diese Anforderung geben? Kann man nicht dieses Konzept von dem Konzept aufs andere übertragen? Und manchmal, ja, das ist ein Kind, das ist das Denken eines Kindes. Wir haben es vergessen, wie Kinder sind. Aber eigentlich, wenn wir die Schrift nehmen, wenn wir das Wort Gottes nehmen, wie oft handeln wir eigentlich in dem Reich Gottes genauso? Und du schaust in den Spiegel und denkst, ich müsste es doch eigentlich kapiert haben. Und immer wieder machst du das Gleiche und fällst auf die gleiche Art und Weise. Und wie reagiert Gott auf uns? Sagt er, na, du Versager? Oder sagt er, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das, was du siehst, sehe ich nicht in dir. Manchmal machen wir auch Dinge bewusst. Letztens war interessant, ich war auf Toilette, die Tür war auf und es gibt eine Regel bei uns zu Hause, da bin ich super streng drüber. Wirklich, das ist ein Gesetz, das darf nicht gebrochen werden. Und zwar ist es bei uns so, wir haben eine Straße, eigentlich ist das eine Spielstraße, aber wir haben einen Kindergarten vor unserem Haus. Ja, und es gibt Freunde, die da mit meinen kleinsten Kindern, mit Annabella und Johanna und Lea spielen. Und sie spielen auf dieser Straße manchmal. Und ich habe ihnen verboten, dort zu spielen, während dort der Verkehr stattfindet. Wenn der Verkehr vorbei ist, also wenn Kindergarten geschlossen ist, dann dürfen sie auf der Straße Inliner fahren und so weiter und so fort. Ansonsten ist mir das zu gefährlich. Leute parken, fahren raus, übersehen ein Kind und schnell kann was passieren. Oder dann kommt Amazon vorbei oder die Post. Und wir haben so eine Einfahrt und Hecken. Und sobald sie rauslaufen, in dem Moment, weil Kinder denken ja nicht so, werde ich das Leben meines Kindes verlieren. Und ich will das nicht. Ich liebe meine Kinder. Deshalb habe ich ein scharfes Gesetz, was das angeht. Wenn das gebrochen wird, gibt es Rambazamba zu Hause. Okay, es gab Rambazamba, mehrfach schon deshalb, weil das Kind vergisst einfach. Ja? So, und dann bin ich auf der Toilette, das Fenster ist so halb auf Kippe geöffnet. Und dann höre ich, ja, sehr interessant, ne, so was Gesetze alles machen können. Die Lea und die Annabella gehen genau an den Rand der Straße. Sie wissen, sie dürfen diese Linie nicht überschreiten. Sie gehen genau an den Rand und spielen dort. Vom Kindergarten aus wird zugerufen und so weiter und so fort. Und Lea, die schon ein bisschen älter ist, sagt, Annabella, du darfst da nicht hingehen. Sie warnt, gute Tochter, ich sitze da auf dem Pott und bin stolz auf sie. Ja? Dann wollte ich ins Auto, ich wollte losfahren, habe mich angezogen, stehe dann in dem Auto und die sind genau an der Grenze dort. Und so wie fast, sollen wir oder sollen wir nicht? Ne? So, besonders die Annabella, die Kleinste. Und ich habe mich da hingestellt neben dem Auto und sie sehen mich nicht. Ja, ich schaue so zu. Und dann schreit irgendein Kind was vom Kindergarten und Annabelle läuft los. Und dann sagt Lea, du darfst nicht. Du weißt doch, was Vater gesagt hat. Und dann sagt sie, ja, ach, der wird das schon nicht sehen. Und ich stehe genau in dem Moment da. Und in dem Moment, wo sie das sagt, dreht sich Lea und sagt, doch, er hat es schon gesehen. Naja, und es gab natürlich dann, da wurde ich auch streng, aber halt nicht zornig streng, sondern das war wirklich eine Sache, wo ich sage, hey, hier ist Liebe da für mein Kind und deshalb habe ich diese Strenge. Aber wie oft ist es bei uns auch so im Leben, wir wissen, was verkehrt ist, wir wissen, was wir nicht tun sollten und tun es trotzdem. Wir wissen ganz genau, ey, das ist eigentlich nicht gut und ich mache es trotzdem. Ich habe ein Video gesehen letztens, das haben die so schön betitelt, da heißt es, Nachfolger Jesu. Da ist ein Schaf, ist in so einen Graben reingefallen. Und Mäh ist da drinnen, ist gefangen und so weiter. Dann kommt der Helfer, zieht das Schaf raus. Das Schaf macht eine Kurve und wieder rein. Und das ist all das, was Jesus über uns weiß. Und trotzdem sagt, ich habe eine himmlische Berufung für dich. Das, was du siehst, ist nicht das, was ich sehe. Und wenn du dich auf ein Leben mit mir einlässt, dann wirst du Dinge sehen und Dinge erleben, die himmlisch sind, die du selbst als Mensch niemals erreichen kannst. lasse dich auf ein Leben mit mir ein. Ja, wenn wir Jesus nicht haben, dann haben wir kein verändertes Schicksal. Unser Leben ist gleich. Wir leben, wir arbeiten, wir geben uns Mühe und sterben. Ohne Hoffnung. Aber mit Jesus, er verändert unser Leben und er sieht Dinge in unserem Leben, die wir selber nicht sehen oder andere sogar nicht sehen. Und wir geben uns so oft auf. Aber Jesus sieht dieses Potenzial in uns. Seine Liebe hört niemals auf. Als Jesus dann mit Petrus das Gespräch hatte, nachdem er all das Schlechte gemacht hat und Jesus mit ihm redet, was sagt Jesus zu ihm? Was sucht Jesus in diesem Moment? Zumal in dem ganzen Chaos, in all dem, wo du dich gerade selbst anklagst und verurteilst. Ich habe nur eine einzige Frage an dich. Hast du mich lieb? Und mit Petrus, hast du mich lieb? Er ist nicht mehr so großmäulig und mutig, sondern ein Teil von ihm ist abgestorben. Herr, du weißt es. Sehr demütig sagt er halt das. Aber Jesus sucht die Liebe und das ist die Frage auch an dich heute. Ja, mag sein, dass du dich verurteilst oder schlecht fühlst oder dass du nur deine Sünden vor Augen hast, aber Gott verurteilt dich nicht. Im Gegenteil, er selbst nahm dein Urteil auf sich am Kreuz, damit du frei bist von diesem Fluch auf dieser Erde und das Potenzial, das, was er in dich hineingelegt hat, leben kannst. Und die einzige Frage, wenn du in den Spiegel schaust und siehst, wie du versagt hast, die er dir stellt, hast du mich lieb? Kannst du meine Liebe bitte erwidern? Alles andere will ich gar nicht. Ich will nicht deine Perfektion. Ich mag das schon mit dir. Ich werde diese Veränderungsarbeit mit dir machen. Nicht du selber wirst dich verändern. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Ich werde deine Berufung in dir festmachen. Hast du mich lieb? Bleibe bei mir. Folge mir nach. In 1. Korinther Kapitel 13, da wird was über die Liebe gesagt. Wir haben das schon oft gehört auch. Und da heißt es, die Liebe ist langmütig. Gott ist langmütig. Das ist seine Eigenschaft. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sie nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Wir ja, wir benehmen uns unanständig. Ja, wir blähen uns auf. Aber die Liebe Gottes nicht. Die Liebe hört niemals auf. Sie sucht nicht das Ihre, sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Jesus sucht nicht seinen eigenen Vorteil durch dich. Sie lässt sich nicht erbittern. Du kannst Jesus und Gott nicht erbittern. Wir können ein bitteres Herz haben. Wir können uns erbittern lassen, wir können zu einer bitteren Wurzel werden, wenn wir Dinge nicht loslassen oder Dinge nicht vergeben, wenn wir Verletzungen festhalten, können wir sehr bitter werden. Schadet uns und anderen auch und es ist schwer, da rauszukommen. Sie rechnet auch Böses nicht zu. In der Ehe, Mann, Frau, Kinder, wie auch immer, Gemeinde, ach, der hat schon wieder das getan, das. Sie rechnet Böses nicht zu. Das ist das, was die Liebe, das ist das, was Jesus tut. Wir rechnen Böses zu. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der hat mir das angetan, jetzt gibt's das. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles. Ey, du kommst zu Gott an, sagst Gott, weißt du was? Gott ist die Liebe. Du sagst Gott, weißt du was? Ich bin gefallen. Weißt du, morgen versuche ich es besser zu machen. Und die Liebe glaubt alles. Gott glaubt dir in dem Moment. Wenn du versuchst aufzustehen, sagt Gott, ja, lass uns doch mal versuchen. Und es hört niemals auf, dass er dir anfängt zu glauben. Wir als Menschen sagen dann zueinander irgendwann mal, ja, ja, das sagst du auch nur. Als ich dann mit meiner Tochter ein bisschen strenger war und dann sie später auf meinen Arm genommen habe, weil ich wollte, dass sie mich versteht, ich wollte, dass sie meine Liebe versteht, habe ich sie auf den Arm genommen. Ich war ja nicht zornig, also eigentlich war ich süß sogar, wie sie gehandelt hat. Ne? Aber trotzdem wusste ich, ich musste jetzt machen, weil ich will ihr Leben beschützen und bewahren. Und dann habe ich sie auf meinen Arm genommen und habe gesagt, ich war jetzt so streng mit dir, weil ich dich lieb habe und ich will dich nicht verlieren. Und was hat sie gesagt? No, you don't. Nein, du liebst mich nicht. Ich so, doch, ich liebe dich. Und dann sagte ich zu ihr, doch, ich liebe dich. Und die war so. Und dann gesagt, okay, dann habe ich ein bisschen meine Geduld verloren und gesagt, geh nach oben, habe ich zu ihr gesagt. Ne? Ich habe versucht zu connecten. Habe ich gedacht, wie kann ich das machen? Ich hab als Vater gesucht, wie kann ich trotzdem mit meiner Tochter jetzt connecten, dass sie das verstehen kann. Und dann ist mir eine Idee gekommen, habe mich vor PC gesetzt und ein Video rausgesucht, wo dann halt jemand im Auto fährt und ein Kind anfährt. Und das Kind fällt rüber und der Vater ärgert sich, schlägt auf das Auto und so. Da habe ich meine Tochter genommen, komm mal, ich will dir was zeigen. Habe sie hingesetzt und wir haben das geschaut. Ja, das ist das Herz des Vaters, welches um das Kind wirbt. So wie der Vater mit uns, der himmlische Vater mit uns. Dann hat sie mich umarmt, plötzlich. Der Zorn war weg, plötzlich hat sie Liebe gehabt und sie hat verstanden, warum ich streng war, weil sie das plötzlich mit ihren Augen realisiert hat. Davor will mich mein Vater schützen und ich will nicht, dass mir das passiert. Plötzlich war ich nicht mehr der Böse, sondern der Gute, was sie verstanden hat. Die Liebe hört niemals auf. Ganz wichtig, sie erduldet, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn in der Ehe immer wieder neue Eheversprechen gegeben werden oder in der Familie oder mit Kindern oder in der Gemeinde, die Liebe hört nicht auf. Sie hofft immer wieder aufs Neue, dass es besser wird. Sie gibt nicht auf. Wir Menschen geben auf, aber Gottes Liebe hört niemals auf. Wisst ihr was? Unsere menschliche Liebe ist so begrenzt. Die Kapazität davon ist so klein. Jede Ehe, jede Gemeindesituation muss früher oder später verwandelt werden in eine göttliche Liebe. Und meistens kommt diese Liebe erst dann, wenn man an die Grenze gekommen ist, wenn der Tod da ist, wenn ich nicht mehr weiter weiß, hey, wenn du mich jetzt nicht veränderst, ja, dann wird das so bleiben, wie es ist. Und dann erleben wir eine Liebe von Gott, die wir plötzlich leben können, die nicht mehr so abhängig ist von, wie er mich angeschaut hat und reagiert hat und dies und jenes, sondern die Liebe nimmt es einfach an. Und diesen Punkt brauchen wir alle. Transformation, Veränderung in unserem Herzen. Und das wird Gott tun. Er wird es schaffen. Er sieht es in uns und er sieht nicht den Versager. Das ist der Feind, der mir das einflüstert, der mich demotivieren möchte. Sondern er sieht das, was ich mit dir angefangen habe. So heißt es in Philipper 1, Vers 6. Da heißt es, ich bin ebenso, sagt Paulus, ebenso guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der es in euch angefangen hat, der den Anfang gemacht hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Er wird es vollenden. Wenn du in den Spiegel schaust und dich verurteilst und das siehst, dann sprech diesen Satz. Jesus, ich sehe es gerade nicht, aber du hast gesagt durch deine Diener in der Schrift, was du angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Herr, vollende es. Und ich vertraue deinem Wort, dass du es machen wirst. Was du angefangen hast, das wirst du vollenden. Dieses Werk, was du in mir angefangen hast, was du in mir siehst, das Potenzial, das wirst du herausbringen, obwohl ich es gerade nicht sehen kann. Und in Römer 11, Vers 28 heißt es, 29, sorry, da heißt es, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Ich glaube, eigentlich wäre das voll der gute Vers, zum Beispiel so als Eheversprechen. Ja, so, meine Entscheidung ist unbereubar. So tickt Gott, wenn er sich für uns entschieden hat und wir seine Berufung ergriffen haben, obwohl wir komplett nicht fertig sind. Total unfertig sind sogar. Sagt Gott jetzt schon zu dir, meine Entscheidung für dich ist unbereubar. Ich werde meine Meinung niemals ändern. Niemals. Meine Gnadengaben, meine Geschenke, meine Charismen sind unbereubar. Das, was ich dir gegeben habe, ist, ich bereue es nicht. Ich liebe dich. Das sind die Worte, die uns die Schrift zusagt. Ich möchte euch ermutigen heute mit diesen Worten, besonders mit diesen Versen auch, über die Liebe, über das, was Jesus in uns sieht und was wir sehen, dass wir nicht unsere Gefühle nehmen und diese Gefühle über die Wahrheit stellen, sondern dass wir das Wort Gottes nehmen und sagen, Herr, wenn du es so gesagt hast, dann will ich dir Vertrauen schenken. Genauso wie Petrus das Boot und die Netze gelassen hat, so will ich mein Selbstmitleid lassen. So will ich meine Selbstanklage lassen. Ich will es stehen und liegen lassen, Herr, und ich will deinem Wort vertrauen. Das ist der Kampf, den wir oft führen und mich auf dein Wort stellen. Herr, und wenn du sagst, dass du mich ausgewählt hast und dass du mich zum Menschenfischer machst, Herr, ich danke dir, dass du das, was du angefangen hast, auch zu Ende bringen wirst. Du wirst es vollenden. Ich danke dir dafür, Jesus. Danke für deine Liebe. Heute feiern wir das Abendmahl. Deshalb, diese Predigt ist auch ein bisschen da, um uns auch auf das Abendmahl einzustimmen. Wenn wir gleich Gemeinschaft haben, wenn wir gleich das Brot nehmen und den Saft trinken und uns an Jesus erinnern, lass uns doch mal unsere Liebe erneuern. Lass uns mal ihm sagen, Jesus, ich liebe dich. Danke, dass du das in mir siehst, was ich nicht sehe. Und das, was ich nicht geschafft habe, deshalb bist du für mich gekommen und bist am Kreuz für mich gestorben. Das ist deine unglaubliche Liebe. Du hast den Kelch des Zornes ausgetrunken und nichts ist mehr für mich da. Ich würde so gerne ein bisschen Zorn abbekommen, aber du hast nichts mehr übrig, weil du meinen Zorn, der mir zustand, auf dich genommen hast. Und wenn du merkst, ey, du hast diesen Frieden gar nicht und du hast heute von diesem Gott gehört, diesem Gott der Liebe gehört, der einmal, wenn er angefangen hat, dich bis zum Schluss lieben wird, bis in alle Ewigkeiten lieben wird und dir fehlt solch eine Beziehung in deinem Leben, dann lade ich dich heute ein, lasse dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Öffne dein Herz ihm gegenüber und in einem kurzen Gebet lade ihn ein, in dein Leben hinein. Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben, ich gebe dir mein Alles. Wenn wir aber auch schon lange dabei sind und total in Sünde gefallen sind und gar nicht mehr in den Spiegel schauen können, genau das gleiche Angebot gilt heute auch für dich, wenn wir das Abendmahl feiern. Dann kannst du Jesus deine Sünden bringen und dann lass deine Netze, lass deine Selbstanklage, deine Selbstgerechtigkeit, lass diese Netze und folge Jesus nach. Akzeptiere sein Wort, akzeptiere seinen Ausspruch über dein Leben und glaube ihm. Das wird dich verändern. Das wird dich aus deinem Selbstmitleid herausholen. Das wird dir neue Hoffnung und neue Kraft geben, dass du wieder in den Spiegel schauen kannst. Ja, stimmt, da steht ein Versager, aber du Herr, du wirst es machen. Nicht ich, aber du Herr. Denn das, was du angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Denn deine Berufung ist unbereubar. Danke, Jesus. Das wünsche ich uns heute, dass wir diesen Frieden mit Gott haben, dass wir diesen Frieden wiederbekommen, dass wir unser Ehegelübnis mit dem Herrn heute nochmal erneuern, erfrischen und ihm mutig sagen, dass wir ihn lieben. Amen. Ich möchte mit uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir sind glücklich und dankbar, dich als unseren Herrn zu haben. Wirklich, Herr, wie oft haben wir uns selbst schon aufgegeben und andere haben uns auch aufgegeben. Aber Herr, du gibst uns nicht auf. Du hältst uns fest. Du hast einen starken Arm, einen Arm, der nie loslässt. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, aber du lässt uns nicht los. Und ich danke dir dafür, dass du uns nachgehst, dass du uns suchst, dass du unsere Herzen gewinnen möchtest, dass wir lernen, dich zu lieben. Und du wirst unsere Berufung in uns entstehen lassen. Du wirst das Werk vollenden, das, was du in uns angefangen hast. Und dem möchten wir heute mit dem ganzen Herzen glauben. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum, auch online, die zuhören, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, Herr. Jeden Einzelnen tröstest, jeden Einzelnen ermutigst und neue Kraft schenkst, Herr. Auf dich zu vertrauen. Unseren mächtigen und lebendigen Gott, der voller Liebe ist, voller Geduld ist, voller Hoffnung ist, der alles glaubt. Danke, Herr, dass du so ein wunderbarer Vater bist. Im Namen Jesu. Amen.